Deutsche Welle. Alltagsdeutsch.
Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag mit Hanno Murena. Heute lassen wir einmal alles in einem besseren Licht erscheinen. Jetzt im Mai bleiben die Tage in Europa noch immer ein wenig länger hell. Und dass die Pflanzen grünen und blühen, hängt auch mit dem intensiveren Licht und der täglichen Lichtmenge zusammen. Durch diesen Rückschluss, der uns den Zusammenhang zwischen Lichtstärke und Pflanzenwuchs verdeutlicht hat, ist uns sozusagen ein Licht aufgegangen. Eine der vielen Redewendungen rund um das Licht aus unserer Sprachreportage von Antje Allroggen.
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht.
So gewaltig beschreibt das Buch Genesis den Beginn allen Lebens. Die Scheidung von Licht und Finsternis am Uranfang der Welt symbolisiert das Setzen der ersten Ordnung. Fast alle auf einer Zweiteilung der Welt basierenden Grundprinzipien beziehen sich auf diese Unterscheidung zwischen Licht und Dunkelheit und damit von Gottes Nähe und Gottes Ferne, von Gut und Böse. Licht ist das, was zuerst geschaffen wurde. Es manifestiert den Geist Gottes, Herrlichkeit und Macht, die die Kräfte der Finsternis und damit des Bösen vertreiben. Licht und Dunkelheit sind also mit dem Anfang und dem Ende verbunden und spielen deshalb in der Theologie eine große Rolle. Beim Sündenfall senkte sich die Finsternis herab und erst die Rückkehr ins Paradies lässt dieses ursprüngliche Licht wieder erstrahlen. Auch in unserer Sprache findet sich der Gegensatz zwischen Hell und Dunkel, zwischen Licht und Finsternis wieder. Meistens handelt es sich hierbei um Ausdrücke, die auf Bibelzitaten basieren. Pfarrerin Ulrike Fehrmann hat sich mit der ursprünglichen Bedeutung von Licht in der Bibel intensiv beschäftigt.
In der Schöpfungsgeschichte war es Gott selbst, der Himmel, den Tag und die Nacht voneinander getrennt hat. Und im Neuen Testament ist es Jesus Christus, der als ein Licht in die Welt hineingekommen sein soll. Und es heißt dort, wer mir nachfolgt, der wird nicht im Dunkeln bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Und damit sind diese beiden Seiten des Lebens gemeint. Dass es die schweren Zeiten gibt und die frohen Zeiten, dass es die Zeiten des Leides und die Zeiten des Glückes gibt. Und wenn man diesem Licht nachfolgt, dann kann man zumindest von seiner Seite etwas daran tun, dass etwas mehr Licht und etwas mehr Freude und Wärme in diesem Leben ist. Versuchen als Christen, etwas Licht in diese Welt hineinzubringen.
Im Neuen Testament bringt Jesus das Licht in die Welt. Das heißt, Jesus bringt den Menschen Hoffnung und Zuversicht. Die Wendung Licht in die Welt bringen ist allerdings nur im religiösen Kontext geläufig, so wie in der Bibel Zustände wie Wahrheit, Glück, Freude und Befreiung mit dem Phänomen Licht umschrieben werden, so dient die Dunkelheit als Symbol für Unglück, Trauer, Tod, geistige Dumpfheit, aber auch Geheimnis. Wer in der Dunkelheit bleibt, wird von Jesu Verkündigung nicht erreicht. Im übertragenen Sinne kann man auch von einer Angelegenheit sprechen, die im Dunkeln bleibt. Das heißt, sie bleibt auf geheimnisvolle Weise ungeklärt.
Wird ein Mensch geboren, erblickt er das Lebenslicht. Stirbt er, erlischt es. Schon die Israeliten sahen das Leben als Funken und Licht, das Sterben als Erlöschen. Die Vorstellung von Licht ist in der Sprache tief verwurzelt und erinnert immer an etwas Positives, Geistiges oder auch Lebendiges. Dennoch kann sich etwas auch zum Negativen hin verändern, wenn es anders beleuchtet, also anders betrachtet wird, weiß Ulrike Fehrmann.
Es hat natürlich auch den Anteil, dass es vieles an das Tageslicht bringt. Natürlich haben die alten Ägypter auch verstanden in ihrem Land, dass das Licht doch etwas Zerstörerisches haben kann. Und deshalb haben sie das Licht wohl auch besonders angebetet, weil die Sonne jemand ist, den man verehren muss, damit sie auch weiterhin Leben gibt und nicht das Leben zerstört.
Bringt man etwas ans Licht bzw. ans Tageslicht oder kommt etwas ans Licht, wird etwas Unangenehmes, das vorher im Dunkeln, also im Verborgenen lag, bekannt gemacht. Negativ besetzt ist auch die Redewendung »jemanden hinters Licht führen«, wenn man jemanden täuscht oder betrügt. Der eigentliche Wortsinn ist hier, jemanden ins Dunkle zu führen. Auch kann man »etwas ins falsche Licht rücken«, das heißt verzerrt oder unwahr darstellen. Wirft man ein schlechtes Licht auf jemanden, schadet man seinem Ansehen.
Diese Redewendungen sind nicht biblischen Ursprungs, sondern verweisen auf die einfachen physikalischen Grundgesetze von Licht und Schatten. Professor Harald Giessen ist Physiker an der Universität Bonn. Dort beschäftigt er sich seit einigen Jahren mit den Eigenschaften von Laserlicht. Ihm und seinen Mitarbeitern ist es erstmalig gelungen, Laserlicht, das vom menschlichen Auge zunächst einmal nicht wahrzunehmen ist, wieder in sichtbares Licht zu verwandeln. Die Laserphysik führt vor Augen, dass sich viele Redewendungen rund um das Wort Licht auch physikalisch erklären lassen.
Wir können Sachen, die verborgen sind, mithilfe von unsichtbarem Licht ans Tageslicht bringen. Zum Beispiel können Sie den Augenhintergrund untersuchen mit unsichtbarem Licht und sie bringen ans Licht sozusagen, ob der Augenhintergrund krank ist oder gesund. Das Licht brennt ihnen auf den Fingern, das kennen wir auch. Wenn wir in diesen Laser hier, den man nicht sieht, wenn man da seine Finger reinhält oder seinen Arm reinhält, dann kann das sehr, sehr schmerzhaft sein. Es tut unglaublich weh, weil das Licht dringt ein bisschen ein, geht tief und geht direkt dorthin, wo die Nerven sitzen.
Die Arbeit im Laserlabor ist also nicht ungefährlich. Harald Giessen umschreibt die Energie, die intensives Licht haben kann, ganz konkret mit dem Satz, das Licht brennt ihm auf den Fingern. Die Wendung ist aber auch im übertragenen Sinne gebräuchlich. Wenn jemand dem Licht zu nahe kommt, er sich am Licht verbrennt oder das Licht ihm auf den Fingern brennt, so braucht er rasche Hilfe. Zu denken ist an eine Kerze, die bis auf die Finger, die sie halten, herabgebrannt ist. Man wird auch daran erinnert, dass sich die Mönche früher bei der Frühmesse zum Lesen im Dunkeln kleine Wachskerzen auf die Daumennägel klebten. Die Redensart kann aber auch von den Foltermethoden, dem Brennen der Nägel durch aufgelegte glühende Kohlen hergeleitet sein.
Aber kehren wir zurück zur Religion, die noch eine Fülle weiterer Redewendungen rund um Licht und Dunkel, Tag und Nacht zu bieten hat.
Jener Tag werde Finsternis. Nie frage Gott von oben nach ihm, nie leuchte über ihm des Tages Licht. Einfordern sollen ihn Dunkel und Finsternis. Gewölk über ihn sich lagern, Verfinsterung am Tag mache ihn schrecklich. Wozu Licht für den Mann auf verborgenem Weg, den Gott von allen Seiten einschließt.
Bei Hiob ist es die Geschichte, dass Hiob nun wirklich alles Leid der Welt auf seinen Schultern tragen muss. Und eine sehr interessante Geschichte im Alten Testament. Nach dem Verständnis des Alten Testamentes müsste es Hiob eigentlich gut gehen. Hiob ist ein frommer Mann. Hiob ist ein Mann, der alles tut, was Gott von ihm verlangt. Und dafür müsste er eigentlich belohnt werden. So denkt das Alte Testament. Und Gott lässt ihm ein Leid nach dem anderen geschehen. Und immer wieder schafft es dieser Mann trotzdem, an diesen Gott zu glauben und trotzdem auf ihn zu hoffen. Und immer wieder geht ihm ein Licht auf und schließlich am Ende wird er dann doch belohnt für seinen treuen Glauben wider alle Widerstände.
Geht jemandem ein Licht auf, wird ihm alles klar. Hat er verstanden? Diese Redensart beruht, wie die Pfarrerin richtig erklärt, auf Bibelstellen wie Hiob, wo es heißt,
dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen.
Oder Matthäus.
Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und die da saßen am Ort im Schatten des Todes, denen ist ein Licht aufgegangen.
Die Volkssprache holt dieses Bild immer wieder in die Wirklichkeit zurück und überspitzt es gern in ironischer Übertreibung. So sind regionale Zusätze und verstärkende Abänderungen beliebt.
Jedne Latüchte, ne Trafunzel, ne Jaslaterne, janze Jahrfabrik uff.
Ähnlich heißt es in Schillers Kabale und Liebe,
ist ihm das Helle, dass mich die Augen beißen.
Dämmert's, fragt man scherzhaft, wenn man hofft, dass einem etwas einzuleuchten beginnt. Wenn jemandem eine Sache nicht einleuchtet, kann das auch daran liegen, dass der Betreffende kein großes Licht, sozusagen unterbelichtet ist. Weniger geläufig ist die Variante, jemand ist kein großes Kirchenlicht. Auch diese negativen Bedeutungen beziehen sich ursprünglich auf biblische Aussagen.
Natürlich ist das eine Tendenz in unserer Kirche oder in unseren Kirchen, dass Kirchen einen großen Maßstab ansetzen und schnell beurteilen, wer denn ein Kirchenlicht ist oder kein Kirchenlicht ist. Das würde die Schrift selber ganz anders sehen. Sie würde sagen, dass jeder Mensch von Gott begabt ist und jeder Mensch von Gott ein Stück seines Lichtes hat. Und jeder Mensch an der Stelle, an der er ist, ein Stück Licht in die Welt hinaustragen kann. Und das wäre eigentlich die Aufgabe unserer Kirche, da stärker darauf hinzuweisen. Und da muss man nicht mehr von Kirchenlichtern sprechen oder von großen Lichtern, sondern dann ist in jedem von uns ein eigenes Licht. Man muss es nur selber zum Leuchten bringen, es zulassen.
Nicht allen gelingt es, eigene Stärken immer zum Vorschein zu bringen. Stattdessen üben sich diese Menschen in Selbstkritik und machen von ihren positiven Fähigkeiten zu wenig Gebrauch.
Man stellt sein Licht nicht unter einen Scheffel. Eine ganz praktische Überlegung. Wenn ich eine Kerze anzünde, dann soll diese Kerze leuchten, dann soll das Licht weitergegeben werden, dann soll es nicht verborgen werden. Warum sagt man das überhaupt? Es gibt nichts Vernünftigeres, als so zu handeln. Ich brauche kein Licht zu verbergen. Warum versteckst du das, was du hast? Und mit diesem Hinweis, dein Licht, deine Begabung, die du weitergeben sollst, ja, dann gib sie doch weiter und dann stell sie nicht unter einen Scheffel, dann mache kein Dach über das Licht, dann lass es doch bitte auch leuchten. Ein ganz einfaches Wort.
Empfiehlt man jemandem, sein Licht nicht unter den Scheffel zu stellen, so rät man ihm also, nicht allzu bescheiden zu sein, sondern die vorhandenen Kräfte voll zu nutzen, sein Licht leuchten zu lassen. Diese Redensart stammt aus dem Matthäusevangelium, wo es heißt:
Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen.
So wie man mit Licht zu sparsam umgehen kann, indem man es zum Beispiel unter einen Scheffel, das ist ein altes Hohlmaß, stellt, so kann man es mit der Helligkeit auch übertreiben, weiß der Physiker Harald Giesen.
Wenn Sie Licht in die Sonne bringen, die Sonne hat natürlich so viel Licht, strahlt so viel Licht aus, und wenn Sie dann noch Licht dazu bringen, dann können Sie die Sonne schlecht übertreffen. Also selbst mit unseren heutigen Lasern ist es relativ schwierig, die Sonne von der Helligkeit her zu übertreffen. Da müssen Sie schon viel Aufwand treiben, um das hinzukriegen.
Will jemand Licht in die Sonne bringen oder dem Tag ein Licht anzünden, so tut er Unsinniges, Unnützes bzw. Überflüssiges. Wenn Licht nicht im Überfluss vorhanden ist, kann es allerdings viele Dinge erhellen oder auch aufklären. Brennt das Licht zu hell, verbietet die Anwesenheit von Kindern eine gewisse Mitteilung, weil sie für Kinderohren nicht gedacht ist und man deshalb lieber nicht weiterspricht.
Im Laserlabor des Physikers Harald Giesen stehen die Wissenschaftler schon seit längerem im regen Austausch mit der Industrie. Nicht nur in der Medizin, auch im Bereich der Messtechnik wird bereits mit verschiedenen Lasertechniken gearbeitet. Erstaunlich, dass für das Auge unsichtbare Strahlen so ein weites Forschungsfeld ergeben und voller geballter Energie sind.
Das sieht jetzt sehr, sehr schwach aus. Sie sehen so einen kleinen roten Fleck, relativ enttäuschend auf den ersten Blick. Aber jetzt lasse ich Sie mal durch dieses Gerät hier schauen. Das ist jetzt infrarotes Licht und das ist so intensiv, dass wenn Sie hier reinschauen würden, würden Sie sofort blind werden.
Haben wir nun genügend Licht ins Dunkle gebracht? Oder geht das Licht in Ihrem Kopf bald aus? Bevor Ihr Erinnerungs- und Denkvermögen tatsächlich abhanden kommt, sollten wir nicht zu viel Licht in die Sonne bringen. Sie können also jetzt, wenn Sie mögen, das Licht ausblasen. Allerdings sollten Sie dies auf keinen Fall im übertragenen Sinne tun. Das bedeutet nämlich, das Leben auszulöschen.
Wir sorgen jedoch dafür, dass auch weiterhin viel Licht auf die deutsche Sprache fällt, damit dem Deutschen nicht etwa das Licht ausgeblasen wird. Sie hören die Deutsche Welle mit der Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag. Unser Sprachstichwort der Woche befasst sich mit einer Tätigkeit, die zumindest im politischen Leben meist unangenehme Folgen hat. Michael Utz erläutert Ihnen, was es mit dem Streichen auf sich hat.
Vorsicht, frisch gestrichen. Diese Warnung finden wir dort, wo der Maler eben etwas mit Farbe oder Lack gestrichen hat. Könnte sein, dass noch nicht alles trocken ist und wenn Mann, Frau dann mit den neuen Frühjahrsklamotten am Geländer entlangstreift oder sich gar auf die frisch gestrichene Parkbank setzen will, um ein paar Minuten in die Frühjahrssonne zu blinzeln, dann sind sie angeschmiert und haben Farbflecken an den Kleidern, die sich erfahrungsgemäß nur schwer entfernen lassen. Etwas, was gerade eben gestrichen wurde, muss aber nicht unbedingt mit Verschönerungsarbeiten zu tun haben. Tja, heute ist es strapaziös, das Stichwort. Besonders für die nicht muttersprachlich deutsch sprechenden Hörerinnen und Hörer. Denn mit dem Wort streichen hat es einiges auf sich. Von frisch gestrichen bis zur Streichwurst haben wir mehr als eine Handvoll Bedeutungen und Begriffe. So dass wir gezwungen sind, einige davon zu streichen. Aber was wäre gerade das Stichwort streichen ohne Streichungen? Damit könnten wir eigentlich aufhören und sagen, der Rest ist gestrichen. Womit völlig klar wäre, was gemeint ist. Aber das machen wir natürlich nicht, sondern fahren mit einem Satz fort, der geradezu nach Erklärung schreit. Nämlich, bei transitivem Gebrauch bleibt das Objekt entweder in Ruhe, das Kleid glatt streichen, die Geige streichen, oder es wird bewegt, Butter aufs Brot, den Brei durch ein Sieb streichen, Geld einstreichen. Das Erstaunliche dieser staubtrockenen Feststellung zum Verbum streichen ist, dass sie stimmt. Machen wir die Probe aufs Exempel. Der Maler, wir dürfen ihn um des Stichworts willen hier Anstreicher nennen, streicht mit dem Pinsel und natürlich der Farbe das Balkongeländer. Das Objekt bleibt in Ruhe. Versuche, bleiben wir bei unserem Beispiel, statt des Farbpinsels das Balkongeländer zu bewegen, wären nicht nur ungleich schwieriger, sondern würden auch die Sache mit dem transitiven Gebrauch über den Haufen werfen und jeden streichenden Maler in den Wahnsinn treiben. Es kommt also auf das Objekt an, das wir streichen. Bei der Streichwurst bewegen wir gewissermaßen die Wurst über die Brotscheibe, die sich in aller Regel nicht bewegt. Das bedeutet, wir streichen das Objekt, die Wurst, auf das Brot und bekommen so eine mit Wurst bestrichene Brotscheibe. Bei all diesen Betrachtungen dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass etwas, um es streichen zu können, auch streichfähig sein muss. Bei Marmelade, Margarine und Streichwurst ist das kein Problem, bei gesalzener Butter auch nicht. Aber wie ist es mit Geld? Bei transitivem Gebrauch bleibt das Objekt entweder in Ruhe oder es wird bewegt, wir erinnern uns, in der Definition zum Gebrauch des Wortes streichen. Geld einstreichen heißt zunächst einmal, dass es von da nach dort gelangt. Das ist soweit in Ordnung. Richtig unangenehm wird es jedoch, wenn einfach weggestrichen wird, ersatzlos. Was da alles als in bitterer, übertragener Bedeutung streichfähig geworden ist und vielleicht noch wird, das bleibt abzuwarten. Für heute sind wir fast am Ende und nennen die angekündigten Streichungen. Da haben wir das Streichholz, den Landstreicher und den Streichvogel. Aber so ist das eben in diesen Zeiten. Streichen, kürzen, sparen. Aber auf der Parkbank sitzen und in die Sonne blinzeln, das kann uns niemand nehmen oder streichen.
Weitere Erläuterungen werden rigoros gestrichen, weil die Sendung Alltagsdeutsch, Deutsche im Alltag nun zu Ende ist. Im Programm geht es jedoch weiter. In der nächsten halben Stunde folgt das Funkjournal mit aktuellen Berichten aus aller Welt.